And radio check.
Podcast. Harte Reifen, softe Typen.
Da sind wir wieder. Podcast ist am Start. Mein Name ist Pierre Buffett, ich bin euer Host. Lukas ist irritiert, aber ich dachte so, wir machen was, weil es ist feierlich, wir sind wieder da und ich habe ihn gerade schon erwähnt, der Mann für alles rund um Social Media, Pressemitteilung ähnliches, Lukas Bartsch.
Pressemitteilung, ja, vielen Dank, ich freue mich hier zu sein und ja, du hast es gut gemacht, die Watchtime entscheidet sich ja, oder die Listening Time, wie auch immer, entscheidet sich in den ersten paar Sekunden und das ist den Leuten leicht gemacht, Pierre, die Entscheidung zu fällen.
Und auch mit am Start ist der Mann für alle wichtigen Technikfragen, Matthias Münzel.
Hallöchen.
Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, wiederzukommen, aber jetzt so eine Woche, so einen Monat bevor die Saison startet, 3 Wochen bevor Drive to Survive kommt, haben wir gesagt, wir sind wieder am Start und wir fangen so an, wie wir es eigentlich immer machen, nämlich mit einer Technikgeschichte.
Matthias Schrauberecke.
Denn wenn auch die Formel 1 noch in der Pause ist, bei der Formel E geht es ein bisschen rund. Und Matthias, du musst mal ein bisschen ausholen. Es gab einige wichtige Regeländerungen in der Formel E vor der Saison. Und die haben halt Auswirkungen, die nicht so schön sind.
Also. Ja, einige sind aber auch ganz angenehm, muss man sagen. Also ich fange mal mit den angenehmen an. Und zwar fährt man jetzt nicht mehr gegen die Uhr, sondern fährt tatsächlich Runden. Und das ist echt, ist echt irgendwie ein ganz anderes Gefühl. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber es fühlt sich mehr nach Rennen an. Und dann gibt es tatsächlich sogar noch, wenn das Safety Car draußen war, und da kann sich die Formel 1 vielleicht was abgucken, wenn das Safety Car draußen war, werden eine bestimmte Anzahl Runden nachher wieder draufgeschlagen. Also wenn das Safety Car 5 Runden drauf war, kommen irgendwie 3 am Ende nochmal dazu, so um den Dreh ist das immer.
Gott, da würden manche F1-Rennen aber nie fertig werden.
Ja, ist wie die Nachspielzeit im Fußball, aber ich finde das ganz gut, weil die fahren ja dann halt auch jetzt nur so 30 Runden oder sowas und wenn da 5 Runden schon das Safety Car ist, ne, was ja gerne mal passieren kann, dann finde ich das ganz okay. Und das Ding ist ja auch, es geht ja nur um diesen Energiespeicher und wenn die jetzt so viel sparen können, dann wird es am Ende natürlich weniger spannend sein, weil die ja gar nicht mehr sparen müssen. Ne? Also das ist ja, dieses Energierückgewinn ist ja ein großer Bestandteil in der Formel E. Und ja, wenn du das nicht mehr musst, dann wird es nicht so spannend sein am Ende. Genau. Dann die Sachen, die nicht so erfreulich waren. Sind vielleicht der Start in diese neue Formel-E-Generation. Die Autos, finde ich, sehen ganz okay aus.
Ich finde, die sehen super cool aus. Ich glaube, ich habe es auch in unserem berühmt-berüchtigten, oft referenzierten, oft zitierten Gruppenchat gesagt, dass die definitiv wie ein Hot Wheels-Auto aussehen, was ich mal gehabt habe. Und da hast du, glaube ich, auch ja gesagt. Also die sehen super cool aus. Und ich finde, Design macht was aus schon. Also es ist wirklich, klar, es geht um Leistung im Leistungssport, aber Looks, ne, die zählen auch. So das gelbe Postauto, der grüne Jaguar und jetzt eben da diese interessanten Boliden sehen ja schon ein bisschen ungewöhnlich aus.
Ja, und der McLaren, der sieht ja auch ganz gut aus, ne, mit diesen McLaren-Farben, dann dieses spacige Design, das ist schon ganz okay.
Das machen die halt gut, ne, durch alle Rennserien durch, auch in der Indycar dann mit dem Papaya Orange da aufzulaufen. McLaren spielt natürlich das Marketing-Game sehr, sehr gut. Die haben da auch ein paar Spitzenleute.
Ja, und zu diesem neuen Design gab es auch eine Regeltechnikänderung und zwar gibt es keine Bremsen mehr per se. Also die Bremsen, die wir aus Formel 1 kennen, mit den Bremsscheiben und sowas, das gibt es nicht mehr, aber man will dadurch natürlich Feinstaub sparen. Man ist ja auf der Öko-Seite dann mit der Formel E und man bremst wirklich allein durch die Elektromotoren im Auto.
Durchs Rückwärtsfahren, ich gehe einfach Rückwärtsgang rein.
Ja, quasi so ungefähr funktioniert es. Und die Energie wird dadurch auch zurückgewonnen. Natürlich viel mehr noch als in der letzten Generation. Das ist schon sehr interessant. Das Problem ist,
darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. Bei der Formel 1 gibt es ja, ich sag mal, bei einem klassischen Motor gibt es ja sowas wie eine Motorbremse. Gibt es das in einem Formel-E-Auto auch?
Ja, das ist ja quasi nur das jetzt, ne? Nur die ist ein bisschen kräftiger als die Motorbremse. Also du wirst ein Formel-1-Auto mit dem Motor allein nicht zum Stillstand bringen innerhalb von 100 Metern. Das schafft das Formel-E-Auto doch schon.
Ich stelle die naive Frage, stellvertretend für alle und ich für mich selbst. Aber eine Bremse, die ich als Fahrer in der Formel-E drücke mit dem Fuß, die gibt es noch, ne?
Genau, ja, also das funktioniert haptisch genauso wie bei einem normalen Auto, nur dass die Technik anders ist.
Ja, ist ja. Übrigens hier der Motorsport-Podcast für die ganz großen Geister. Das habt ihr, glaube ich, schon gemerkt in den letzten 20 Folgen.
Das Problem ist nur, dass wenn du jetzt natürlich keine mechanische Bremse mehr hast und dich nur noch auf Software, Motor und Energie und alles verlassen musst, wenn da was ausfällt, dann sieht's ganz bitter aus. Dann fährst du im Zweifel mit 200 km/h in die Wand. Und das ist in den Tests zur Saison sehr oft passiert. Es gab sogar einige verletzte Fahrer. Gott sei Dank nichts richtig Ernstes, aber es war natürlich sehr besorgniserregend vor der Saison. Und man hatte dann, boah, ich weiß nicht, so ein, zwei Wochen vor dem ersten Rennen gesagt, okay, wir müssen aus Sicherheitsgründen eine
Notbremse.
Quasi wirklich nur eine Notbremse einbauen und die funktioniert dann halt so mechanisch. Das heißt, wenn die Systeme ausfallen, kann der Fahrer quasi eine Notbremse ziehen. Ich weiß nicht, wie das dann genau funktioniert, das werden wir noch sehen, weil jetzt sind wir schon drei oder vier Rennen gefahren. Das ist immer irgendwie ein bisschen schwierig, weil die an einem Ort manchmal zweimal fahren. Ich glaube, es ist regulär schon das vierte Rennen jetzt. Aber die Notbremse ist immer noch nicht drin. Also es dauert jetzt noch, bis die entwickelt ist und die fahren jetzt einfach so weiter, was natürlich echt ein bisschen kritisch ist. Ne?
Kurz dazu, bisher sind drei Rennen gefahren worden. Eins in Mexiko, zweimal in Saudi-Arabien. Nächste Woche am 11. Februar geht es weiter nach Indien.
Ja.
Also die haben, wir fassen zusammen, es wird jetzt nicht mehr wie gewöhnlich mit so Bremsscheiben aus, gibt es ja verschiedene Sachen, ja, gebremst und die funktioniert aber noch nicht so richtig. Die Notbremse wird gerade erst entwickelt. Warum haben die denn überhaupt die Bremse geändert? Also das scheint für mich so der letzte Punkt zu sein, der mich so ansetzen würde tatsächlich. Ist das irgendwie die Abreibung? Der Abrieb, ist es irgendwie zu teuer oder zu umweltschädlich?
Ja genau, also die Umweltschädlichkeit. Ne? Also Bremsen verbrauchen unendlich viel Feinstaub oder produzieren viel Feinstaub. Ja, gut. Okay. Das mit am meisten am Auto. Die haben ja jetzt auch noch ganz neue Reifen, die quasi von innen nach außen unterschiedliche Gummimischungen haben. Die sind dann ein bisschen resistenter noch, weil du hast natürlich ganz andere Temperaturen innen am Reifen als außen. Und danach sind die Gummimischungen auch aufgeteilt. Das ist echt super interessant, was man da noch alles tut. Also es ist nicht nur dieses, wir wollen kein Benzin verbrennen, sondern auch wirklich dieses, wir wollen gar keinen Feinstaub mehr haben mit diesen Autos. Und ja, für einige Teams funktioniert das jetzt schon ganz gut. Porsche ist wirklich ganz vorne dabei, wo man sich dann fragt, okay, warum wollt ihr überhaupt noch am Verbrennungsmotor festhalten? Die sind ja ganz tief drin und wollen ja unbedingt das Wasserstoffauto und sowas haben, wenn eure E-Autos so gut laufen. Also die haben zwei Teams, die du unterstützt, die fahren beide vorne mit. McLaren ist auch vorne dabei, haben diesen Jake Hughes, der aus dem Nichts jetzt kam und einfach, ich glaube, in den ersten drei Rennen jeweils immer unter den Top 5 gekommen ist. Super interessant. Und ja, werden wir sehen, wie es jetzt weitergeht, wann die Notbremse kommt. Und hoffen, dass nichts Schlimmes passiert. Wir haben ja schon einen verletzten Fahrer, der hat sich das Handgelenk gebrochen. Jetzt ist mir der Name entfallen, der Holländer. Wie heißt der denn jetzt nochmal?
Van Dorn?
Nee. Stoffel van Dorn.
Das ist Belgier, oder? Oder ist der Holländer?
Ah. Hab ich das richtig bekommen? Ich glaube, haben wir nicht sogar schon mal. Nee.
Jetzt google mal schnell.
Ich hab mir die gesamte Fahrerliste auf, aber ich weiß nicht, es fehlt leider die wichtige Flagge mit der Nationalität.
Robin Freins oder Fünz, wie wird der ausgesprochen? Der musste operiert werden. Der ist einem Fahrer aufgefahren und das Lenkrad hat umgeschlagen und ihm das Handgelenk gebrochen. Er meinte nachher, das sah fies aus, der Knochen guckte raus.
Ja, wahrscheinlich nicht die Hände vom Lenkrad gekriegt. Ne?
Ja, das ging gar nicht so schnell.
Jetzt komme ich mal kurz rein, ich bin ja Experte für Handgelenksbrüche. Ich habe es ja an meinem Leibe erfahren und das ist, ja, es ist nervig. Sehr, sehr nervig. Je besser der Chirurg oder die Chirurgin ist, die man da hat, umso schneller geht das eigentlich. Ehrlich gesagt, das ist nicht nur eine Frage davon, wer operiert dich dann?
Wie ohne Wertung, er wurde in Mexiko direkt operiert. Also,
ja, die waren da sicher richtig krass.
Ich sag mal, wenn der Knochen rausgeguckt hat, dann kann man ja auch nicht sagen, ja, wir warten mal noch einen Tag, bis der.
Aber das ist ja, ne, rausguckt aus der Haut, also offener Bruch oder einfach
nur offener Bruch?
Oh, offener Bruch, boah.
Ja.
Ja, aber manchmal besser. Anstatt dass es nochmal gebrochen werden muss oder so oder neu arrangiert, dann weißt du direkt, okay, hier flicken.
Wir wünschen fällt auf jeden Fall erstmal aus.
Das ist eine beschissene Verletzung, ja. Mhm. Vor allem für jemanden, der da wirklich viel, also allein beim Kartfahren, ne, wenn ich danach irgendwie meine Hände angucke oder fühle, dann sind da 1000 Ameisen drin gefühlt. Das sind ja nur, weiß ich nicht, 60 km/h.
Ja, das kommt ja auch noch dazu, ne? Also Spätfolgen und sowas. Also
wird da das kann scheiße sein, aber ich glaube, er schafft das. Ich habe es ja auch geschafft. Und guck mich jetzt an. Ich habe einen Podcast mit zwei Freunden über Formel 1. Und ihr hört zu. Das ist doch spitze.
Ja.
Ich habe jetzt gerade nochmal die Standings auf hier. Matthias hat gerade gesagt, Porsche ist voll mit dabei. Führend in der Fahrerwertung ist ein alter Bekannter aus der Formel 1, Pascal Wehrlein.
Der ist Porsche. Porsche-Fahrer, oder?
Ja, der ist Porsche-Fahrer. Ja. 25 Punkte aus 3 Rennen, also der ist voll mit
dabei. Richtig krass, immer aus dem Mittelfeld gestartet und ganz vorne dann gelandet. Das ist richtig heftig. Keine Ahnung, wie der das macht.
Der hat wahnsinnig viel Race-Erfahrung, würde ich sagen. Ne? Also,
ja, also
wann ist der denn in der Formel 1 gewesen? Das sind ja Teams, ist der gefahren, die gibt es gar nicht mehr.
Ja. Also der ist für Mayner gefahren und für Sauber und ist halt ich habe gerade die Bio auf von der offiziellen Formel E Seite, wo halt drin steht, deshalb mit 8 schon DTM gefahren für Mercedes, ne? Also der hat halt einfach früher angefangen.
8, verstanden.
Ne? Mit 18 und
also ich habe mit 26 gegen Matthias auf GT7 Golfrennen gefahren. Das war auch spannend.
Generell sind wir Formel-1-Prominenz hier in der Formel E unterwegs, muss man ja mal so sagen. Ne?
Also Giovinazzi nicht mehr dabei. Das ist ja überhaupt nicht geglückt, die letzte Saison. Also
Gio.
War gar nichts.
Aber das, ich sag mal, das ist das zum Thema Formel E. Und in der Formel 1 tun sich auch so ein paar Sachen. Und Matthias, du führst uns da mal so ein bisschen durch. Also es gibt ein paar Sachen, die schon quasi schon entschieden sind und ein paar Sachen, die noch so ein bisschen, ich sag mal, in der Gerüchteküche im Paddock brodeln. Du führst es da mal so ein bisschen durch.
Ja, womit wollen wir anfangen? Ich denke mal, mit dem Strafenkatalog fangen wir an. Da sind wir doch gerade wieder bei Ersatzteilen, Verschleißteilen, Motoren und sowas. Und zwar haben wir das ja bisher so, dass wenn man einen Motor oder ein Motorteil zu viel verbraucht, dass man in der Startaufstellung ein paar Plätze zurückversetzt wird. Jetzt ist das aber so gewesen, dass es oft gar keine richtige Strafe war, weil man hat das ganze Rennen noch vor sich und wenn man sowieso ein schnelles Auto hat, fährt man an allen vorbei. Und deswegen überlegt man, dieses Strafensystem zu revolutionieren. Und zwar überlegt man, dass man nicht eine Grid-Zurückversetzung macht, sondern Zeitstrafen verhängt, die beim ersten Boxenstopp draufgerechnet werden. Also ist noch nicht klar, wie viel Zeit da natürlich ist, aber man kann sich schon vorstellen, dass für einen Teil irgendwie, keine Ahnung, 15 Sekunden oder sowas, und dann wechselt der ganze Motor, muss eine Minute in der Box stehen bleiben oder so. Und dann überlegt man sich das, glaube ich, noch ein bisschen mehr, ob man da Teile tauschen möchte oder ob man nicht irgendwie ein bisschen auf die Zuverlässigkeit entwickelt. Ne? Also finde ich eine spannende Geschichte. Ich hoffe tatsächlich, dass sich da auch ein bisschen was tut.
Also ich frage mal die Person, die am nächsten hier an einen Rennfahrer rankommt, Lukas. Wenn du jetzt... Moment. Du hast zumindest ein Racing Seat. Also wenn du überlegen müsstest, was, also ich sag mal, rein aus dem strategischen Punkt, was wäre dir lieber bei der Motorenstrafe? Würdest du lieber von weiter hinten starten, um das Feld dann aufzuholen, oder würdest du jetzt in diesem Fall versuchen, die bestmögliche Qualifying-Zeit rauszuholen, mit dem Wissen, dass du beim ersten Boxenstopp länger stehst und das quasi in deine Strategie auch mit einplanst?
Ich habe das Verlangen, so Sportfloskeln rauszuhaben, wie ja, ich versuche immer meine beste Leistung abzugeben. Ich glaube, einfach aus Liebe zum Sport würde ich sagen, immer hinten starten, durchkämpfen, let's go. Aber im reellen Leben, wenn es um Millionen von Euro geht, zeigt mir der Teamchef, glaube ich, einen Vogel, wenn ich das so argumentiere. Also ich glaube, die sichere Variante ist irgendwie den politischen Weg zu gehen. Wahrscheinlich für die meisten. Einfach so eine. Ich glaube, man muss immer gucken. Pick your battles, ne? Ist schwer zu sagen, so pauschal, Pierre. Ist alles, was ich sagen möchte. Und damit,
also du hast ja, wenn in der Box...
Wenn in der Box ich wollte dich einfach nur mal die Situation bringen, dass du darüber nachdenkst. Ne?
Ja, ich habe versucht.
Wenn in der Box der Zeit, die aufgerechnet wird, also sagen wir mal, du gehst dann Runde 20 von 50 in die Box, dann hast du ja nicht mehr so viel Zeit, das wieder aufzuholen nachher. Ne? Das ist ja so das Ding. Das ist so, vom Start weg hast du 56 Runden meinetwegen in Bahrain Zeit, die 15 Plätze wieder aufzuholen. Wenn du aber erst die Zeit quasi draufgerechnet bekommst oder die Plätze draufgerechnet bekommst, das ist es ja dann, in der Mitte des Rennens, dann wird das schon problematischer, denke ich. Außer die fahren direkt in der ersten Runde rein oder sowas. Da müssten sie natürlich gucken, dass die Strafe dann erst später abgesessen werden darf, ab Runde 10 oder sowas, keine Ahnung.
Also aus Perspektive finde ich, als Zuschauer ist es super unbefriedigend, wenn das alles im Nachgang wochenlang erstmal noch breitgetreten wird, ne? Das macht am wenigsten Spaß im Zug. Und ich glaube, im Endeffekt ist Formel 1 auch immer ein Unterhaltungsprodukt, was dieser Podcast ja allein schon beweist, ne? Der ja auch irgendwo Unterhaltung ist. Und die ganzen Medien, die darum gehen. Und es geht immer darum, auch eine gute Show abzuliefern. Und das ist langweilig. Also die Frage ist halt, macht man es wie beim VR in der Formel 1, im Fußball? So, eigentlich ist es die perfekte Idee, weil wenn in einer perfekten Welt, in der gut funktioniert, ist alles fair und gut entschieden. Aber es dauert lange. Und das, in Amerika würden sie ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Werbung einfach spielen, aber ich glaube, noch mehr Werbung, so wie damals bei RTL, dann im kleinen Kästchen unten rechts, weiß ich nicht, der Overtake des Jahres, während oben links Kombacher Werbung läuft oder Warsteiner, was auch immer. Ja. Also ich glaube, man muss so eine Entscheidung, finde ich, im Sinne der Fans treffen und nicht zu sehr sich rein. Also es ist so schwierig, ne? Es ist eigentlich
die, also ich finde ja, die Fairness des Sports muss ja gegeben sein, ne?
Das
also
auch, sonst ist kein Sport.
Das muss feste Regeln geben. In Brasilien, Hamilton wurde dann ein paar Mal zurückversetzt und ist immer wieder nach vorne gefahren, weil es einfach geht mit dem Auto. Und wenn er dann bei jedem Boxenstopp nachher Zeitstrafen absitzen muss, weil die Motorteile getauscht worden sind, dann ist das, glaube ich, eine ganz andere Geschichte. Und dann muss man sich das doppelt und dreifach überlegen und man tut vielleicht bei der Formel 1 dann noch ein bisschen was für die Nachhaltigkeit wieder, weil man...
Indem weniger Leute fahren.
Aber glaubst du, dass die FIA sowas innerhalb der nächsten 6 Wochen bis Saisonbeginn entscheiden kann?
Nee, das wird für die Saison draufkommen. Also das, es gibt ja noch eine andere Geschichte. Wir können mal ein bisschen weitergehen. Die nächste technische Sache, die jetzt gerade beraten wird, sind tatsächlich Radkästen bei Regenrennen. Ja. Und so haben wir das jetzt zuletzt oft gehabt, auch in Belgien gehabt, dass gar nicht gefahren wurde, weil so viel Spray erzeugt wird. Mit den neuen Autos natürlich noch viel mehr, weil die ja das Wasser wirklich von der Straße saugen und dann hoch schießen. Und jetzt ist die Überlegung, ob man nicht Radkästen an die Reifen anbringt, damit die nicht mehr, also damit das Wasser auf dem Boden bleibt und nicht in die Luft fliegt. Die Idee ist, dass die Rennleitung sagt, okay, wir haben jetzt ein Regenrennen, dann fahren die Autos ja sowieso rein, Reifen wechseln und dann müssen auch immer noch Radkästen anmontiert direkt werden. Also das wäre dann so ein Boxenstopp-Ding. Technisch müsste man dann natürlich etwas entwickeln, was zack mal dran zu schrauben ist.
Aber das ist Unterhaltung.
Ja.
Kommt auf einmal vier Typen mit so, weiß ich nicht, Schuhkartons daraus. Und, ja, genau. Also das Unterhaltungsprodukt und der Sport mit seinen Regeln, die ihn ja dann zum Sport machen. Das ist ja die Definition von Sport. Es gibt einen Regelrahmen, alle sind einverstanden damit und innerhalb von dem wird halt irgendwas gemacht. Ob es jetzt
Schachfiguren da haben wir aber das Problem, ne?
Genau, also, da liegt das Problem. Das muss passen. Aber es darf nicht
nämlich
zu nerdig sein, weil der VR, wir sehen's, der ja an sich perfekte Ergebnisse, ich zeige Gänsefüßchen, liebe Fußballfreundinnen und Freunde, erzeugen soll, der ist halt manchmal einfach langweilig, wenn es 3 Minuten nichts passiert, ne? Also diese Waage zu halten, das ist natürlich verdammt schwierig und die FIA, wir kommen später drauf, hat ja ganz andere Probleme gerade.
Ja, aber da sind wir ja dabei, ne? Also wir hatten ja Belgien, dass gar kein Rennen gefahren worden ist, in Suzuka mussten wir 5 Stunden warten, da haben wir ja das Ding, das 3 Minuten nichts passiert, manchmal eine Stunde. Deswegen wollen die das ja machen. Das Ding ist halt die technische Sache, dass es bei allen Autos natürlich gleich sein muss. Bei den Vorderreifen haben wir keine Probleme, weil wir haben ja über dem Reifen jetzt sowieso so eine kleine Finne, wo das quasi dran gesteckt werden könnte. Also da hat man sich schon wirklich was überlegt. Bei den Hinterreifen haben wir da ein bisschen krassere Probleme, weil dort über diesen Seitenkasten und dem Unterbodenende, die Sachen sind nicht so krass homologisiert, wie zum Beispiel diese Finne an den Vorderreifen. Die muss ja jeder haben.
Wir erinnern uns an das Wort Homologation aus unserem großen Safety F1 besonders Special Podcast, den wir gemacht haben. Hört da gerne rein, wenn ihr mehr zu diesem Wort hören wollt. Und das kam sehr oft
vor. Drückt jetzt auf Pause, hört euch den einen Podcast an und kommt dann wieder.
Okay, wir warten kurz, ja? Diese Übergangsphase, während man noch sucht und unten der Spotify noch weiterläuft oder anderen Streamern. Jetzt.
Gut.
Wir kommen zurück.
Da müsste man dann halt natürlich für hinten überlegen, was man da macht oder wie man das Teil dann über den Reifen kriegt und wo man das dann befestigt. Also da müsste sich irgendwelche Techniker mal zusammensetzen. Dann müssen die Teile natürlich auch sowieso homologisiert sein. damit die Teams dann nicht daran noch entwickeln und sich dadurch einen aerodynamischen Vorteil oder sowas verschaffen. Ne? Das soll ja auch nicht sein.
So eine riesenhohe Konstruktion, dass die Hinterreifen gar nicht berührt werden vom Regen. Das ist so eine Abschirmung.
Ja, also ich
diese Chopper-Motorräder hinten.
Ich stell mir das so als Vorrichtung vor, dass es das quasi so ein Klicksystem ist. Die kommen an die Boxen, machen nur Klack. Und dann, es funktioniert wahrscheinlich nicht, aber so, ich stelle.
So ja, wie so ein Funkflügel wird das sein.
Klack. Ja, so. Ja, warum nicht? Wer weiß, was sie machen. Aber ich glaube, also, das dauert auch noch ein bisschen, weil das ist eine krasse, das ist so eine Halo-Level-Innovation, finde ich.
Ja, aber ich stelle mal vor, es soll diese Saison schon getestet werden. Also, dass man davon ab ist, soll diese Saison getestet werden. Wir müssen mal gucken, ob es da Regenrennen gibt dann passend. Ich bin mal gespannt, ob das kommen wird und wie sich das jetzt entwickelt. Ne? Da müssen natürlich die Teamchefs und sowas auch nochmal mit.
Aber bei immer extremer werdenden Wetterereignissen, die infolge des Klimawandels ja nun mal passieren, wir haben das alle im letzten Jahr im Leib miterlebt und wer das immer noch nicht glaubt, weiß ich nicht, dem kann ich auch nicht mehr helfen oder der. Aber ich glaube, das wird wichtig sein. Wir haben ja jetzt auch die Situation, und lass mich da nicht lügen, dass der kanadische Grand Prix so verlegt wurde, dass wir nicht in der Regenzeit da sind, die in Kanada ziemlich extrem ist tatsächlich, was man gar nicht denkt. Aber Kanada hat, glaube ich, auch die feuchtesten Wälder der Welt, verrückterweise. Es gibt literally einen Regenwald. Ja. Der ist nicht so feucht wie Land. Also man muss auch immer darauf achten, und das wird ja nicht einfacher, ne, diese extremen Wetter- und Klimazonen im Endeffekt.
Ja, in Japan auch, ne? Japan liegt ja auch direkt in der Regenzeit, da konnte man es nicht verschieben, gerade für sowas dann.
Genau, und das ist ja eben auch, du kannst halt nicht wie in Spa halt einfach sagen, oder haben sie auch nicht, aber du kannst ja nicht sagen, das klappt dieses Wochenende nicht, na gut, machen wir das nächste. Nee, da muss ja wieder Dubai sein oder in was weiß ich wo, ne?
Ja.
Also Kritik am Fahrplan sowieso, wie immer.
Das in meinem Kopf, ich teile gerade nur das Bild, was in meinem Kopf ist. Ich bin noch bei diesem Stecksystem. Und wenn es ein Team gäbe, was es ausnutzen könnte, wäre es McLaren. Stellt euch vor, McLaren, Stecksystem, Lego-Werbung drauf, fertig.
Ja, würde mir nicht auffallen. Ja. Gibt es auch noch Lego Lando Norris Originalgröße und
Lego Norris.
Ja.
Ich weiß, es hat nicht zum Thema zu, aber dieses Bild muss ich gerade mit euch teilen. Deswegen, Matthias, bitte.
Dafür ist der Podcast da, Pierre. Auch deine Meinung ist ja wichtig in deinem Podcast.
Ja, ich habe noch eine Sache, habe ich jetzt noch, die ein bisschen sehr technisch ist. Und zwar habe ich ein Interview von Adrian Newey gelesen, der tatsächlich für die neue Saison jetzt schon so eine kleine Kampfansage rausgeholt hat.
Matthias, wer ist nochmal Adrian Newey?
Ja, das ist das Technik-Ingenieurs-Genie, was damals bei Williams ganz groß geworden ist, jetzt mittlerweile bei Red Bull ist und für dieses tolle Auto in der letzten Saison gesorgt hat. Ist immer so ein bisschen paranoid, deswegen sieht man bis zum ersten Rennen nichts von dem Auto. Auch jetzt Red Bull wird jetzt zwar die erste Präsentation fahren, aber wir werden garantiert nichts zum Auto sehen, sondern nur die Lackierung. Auf jeden Fall hat der gesagt, dass er sich nach diesen Regeländerungen in der letzten Saison wirklich beide Hände über Kopf zusammengeschlagen hat, hatte überhaupt keinen Bock mehr, was zu machen, weil er dachte, das ist alles viel zu restriktiv, da kann man ja gar nichts mehr machen. Konnte sich aber dann ein bisschen mit dem Frontflügel, mit dem Unterboden beschäftigen, wo anscheinend auch sehr viel gemacht werden darf, und den Seitenkästen, und meinte dann, jo, es geht doch ganz schön viel und das hat sehr viel Spaß gemacht.
Die Toto-Wolf-Schule des Understatements, echt. Ja. Die Nasen da alle, ne?
Ja, pass auf, es kommt ja noch.
Ja, ich weiß.
Und er hat dann rausgehauen und meinte, ja, er hat sogar noch ein paar Lücken in dem Reglement gefunden und dass wir uns auf die neue Saison freuen dürfen. Und da bin ich echt gespannt, was der Red Bull für eine Rakete wird, wenn Adrian Newey da dran richtig frei basteln darf und eine Lücke findet. Das wird richtig gut, denke ich.
Das ist so Ross Brawn Radkappen-Level kind of Engineering oder geht in eine ganz andere Richtung.
Vielleicht kriegen wir wieder die X-Wings oder sowas.
Ja, da bin ich mal gespannt. Zweigeteilte Wings habe ich schon Konzeptbilder davon gesehen, aber ich kann euch jetzt nicht mehr sagen, was da der Sinn sein soll. Habe ich auf jeden Fall gesehen. Vielleicht im neuen Need for Speed. Da war was, glaube ich. Naja, also, aber ja, der große Red Bull Reveal, der wird toll. Es wird wie immer dasselbe Auto sein. Oder etwa doch nicht.
Ja, und was da auch noch interessant ist, ne, wo gemunkelt wird, der Reveal ist ja in den USA, in New York. Und da wird ja gemunkelt, dass man nach Honda einen neuen Motor gefunden hat, und zwar einen amerikanischen. Und da wird ganz laut gemunkelt, sogar irgendwie, dass das vielleicht Ford sein könnte, dass Ford zusammen mit Red Bull diesen Motor für 2026 entwickeln wird, also nach diesem ganz neuen Reglement. Und das wäre doch mal wirklich interessant. Also dann wäre das nicht nur ein Auto-Reveal, sondern ein Red Bull in der Zukunft Reveal.
Ja, das ist gar keine so schlechte Theorie. Wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir noch am Laufen waren, als diese Ford-Gerüchte aufkamen, beziehungsweise, das waren ja noch nicht mal mehr Gerüchte, es wurde gesagt, ein amerikanischer Automobilhersteller ist interessiert, und dann war eigentlich relativ schnell klar, ja, das muss eigentlich Ford sein. Ja. Passt eigentlich am besten ins Bild. Der Launch ist übrigens am 3. Februar, also der Livery Launch, aber vielleicht erfahren wir, wie gesagt, mehr. Ich kann euch die kurz mal alle durchgeben, ihr da draußen, dann könnt ihr euch eure Kalender schnappen und euer Lieblingsteam markieren. Wir haben eine kontroverse Sache, eine große Kontroverse in diesem Launch. Also Red Bull am 3. Februar, ist alles im Februar. Williams am 6., Alfa Romeo am 7., am 11. Alfa Tauri. Jetzt kommt kontrovers, der 13. Februar McLaren und Aston Martin gleichzeitig. Am 14. Ferrari, am 15. Mercedes, 16. Alpine und dann am 23. 25. sind wir schon immer rein. Und am 24. kommt Drive to Survive auf Netflix. Wenn ihr bis dahin noch einen Netflix-Account habt, das ist ja auch nicht gesichert der Tage.
Ja, genau.
Also alle, die dann keinen mehr haben, sag mal Bescheid, was ihr stattdessen macht.
Ja, da geht ja dann der Testmonat.
Da geht, ja, genau, da kommt der Kick der Testmonat für uns alle.
Ja. Ja, ich bin da echt gespannt, weil, ob man überhaupt Autos sieht. Ich fürchte, es ist wirklich immer nur so ein Lackierungsding. Einen haben wir ja schon gesehen, ne? Die von Haas, die ist ja schon draußen.
Den gerenderten MoneyGram Haas VF23, ja.
Ja. Und McLaren haben wir auch schon ein Auto gesehen, das war nur das IndyCar.
Ja. Da werden sie sich noch ein bisschen was überlegen, aber ich glaube, die sind ein bisschen set auf dem Look. Und die Frage ist, wie viel Schwarz dazukommt, wie viel Blau noch mal drin ist. So.
Ja, aber das Indycar sieht ja auch schon dem Formel-E-Auto sehr ähnlich bei der Lackierung. Da denke ich, da werden sie beim Formel-1-Auto nicht sehr viel was anderes machen.
Es ist schon das Flaggschiff, ne? Ich glaube, das sehen die selbst auch noch so.
Ja, aber es ist ja bei wir haben es eben schon gesagt, es ist McLaren ja so eine geölte Marketingmaschinerie, und dann will man einfach davon ausgehen, dass man einfach ein McLaren-Auto, egal in welcher Klasse, immer wiedererkennt.
Ja.
Ja, das ist das Ziel am Ende. Ich meine, Haas hat jetzt auch den schwarz-weißen Look etabliert, sodass er jetzt auch irgendwie normal wirkt. Ja gut, letztes Jahr war mehr der weiße Look, glaube ich. Ne? Das heißt, glaube ich, weiß ich.
Ja, dieses weiß-rot-blau war ja.
Da rückt man jetzt stärker von ab. Das ist auch, also für ein amerikanisches Team, irgendwo auch verständlich, dass man nicht mit den russischen Nationalflaggen irgendwie auflaufen will. Das hat noch mehr Sinn gemacht, als good old Dimitri Mazepin mit dabei war und sein Sprössling.
Genau. Ich habe hier noch zwei Sachen draufstehen. Eine Sache, die führt uns gleich zur nächsten Kategorie. Eine Sache, die Matthias noch unbedingt besprechen wollte, war die Rennstrecke der Zukunft. Ich werfe mal ein großes Wort in den Raum. Es heißt The Line. Und das Einzige, was ich jetzt zum Kopf habe, Matthias, das Ganze soll doch in diesem fortschrittlichen Land in Saudi-Arabien irgendwo passiert, oder?
Genau, da baut man jetzt diese Zukunftsstadt. Man dachte immer erst, ja, fangt mal an erstmal, ne? Ihr könnt uns diese tollen Videos alle zeigen. Googelt mal The Line, also wenn ihr das noch nicht kennt. Das ist einfach so eine, ich weiß gar nicht, wie lang die sein, so eine 70 Kilometer lange Schlauchstadt, die in so einem gläsernen Gebäude irgendwie ist, was ewig lang ist. In der Wüste mittendrin.
Und ist alles da in Saudi-Arabien. Ich war ja tatsächlich mal da für einen Tag.
Es hat die Stadt der Zukunft, und die haben wirklich angefangen, jetzt zu bauen. Und es wurde gesagt, dass in diesem Ding soll auch eine Rennstrecke gebaut werden für MotoGP und für die Formel 1. Und das ist, also keine Ahnung, vielleicht müssen wir uns irgendwann alle dahin flüchten, wenn es so weitergeht, aber es wird sehr interessant.
Es ist schon verrückt. Es ist wirklich schon verrückt. Also ich meine, natürlich darf nicht nur der Westen sich unnötig große Rennstrecken irgendwo in die Pampa bauen. Aber die Art und Weise, die Schnelligkeit, die Gelder, die da fließen auf einmal, das ist halt alles sehr, sehr wild.
Ja, wie die einfach anfangen, da zu bauen. Und wenn das wirklich mitten in der Stadt ist, dann geht es ja wirklich durch so Wolkenkratzer durch, über verschiedene Etagen wahrscheinlich oder so.
Es ist so ein bisschen wie diese 80er Zukunfts-Comics. Falls ich mal, ja. Also egal welchen Comic, einfach irgendein 80er Comic, wie die sich 2020 vorgestellt haben.
Ja.
Ich glaube, die versuchen da echt so für die Rennstrecke auf dem Hyperloop da durchzugehen oder so. Keine Ahnung. Es ist wirklich verrückt.
Ja, ich finde
es da wirklich racen zu müssen. Also,
ja, ich wie gesagt. Ja,
aber wenn die eine Strecke haben, werden die da fahren. Also, tut mir leid. Ja. Aber das ist ja im Nahen Osten wieder, da sind die ganzen Sponsoren.
Das Schlimmste wird sein, so wie bei Jeddah, wird es wieder Spaß machen, die Strecke in F1 zu fahren.
Ja.
Das ist eigentlich das größte Problem.
Ja.
Die eigene Doppelmoral.
Ja, die eigene Doppelmoral kommt ja auch mit dazu, wenn man überlegt, was für Menschenrechtsgeschichten, vor allem auch Frauenrechte in Saudi-Arabien vorherrscht, aber wir bauen die Stadt der Zukunft. Das sind auch so zwei Sachen, die für mich irgendwie auch nicht so richtig gut zusammenpassen.
Ja, diese Stadt der Zukunft, die ist, vielleicht sollten wir da wirklich mal in einem extra Podcast mal drüber reden. Da lohnt es sich mal drauf zu gucken. Da ist natürlich nichts zukunftsgewandt, was Menschenrechte angeht und was auch ja allgemeine Recht, ja doch, Menschenrechte, das ist schon das richtige Wort, ne, angeht. Da, ich glaube, ich erinnere mich aus der LEC, also aus der Europäischen League of Legends Liga, ja, kurz abschweifen, gab es auch mal ein Sponsorship von dieser Stadt der Zukunft. Da hieß das Unternehmen, glaube ich, Yeom. Das haben die sicher umbenannt, irgendwann mal zwischendurch, damit das nicht damit verbunden ist. Und da hat sich dann, da gab es dann irgendwie, okay, das wird der neue Titelsponsor von der Liga hier. Und dann hat die Liga aber gesagt, nee, wir haben keinen Bock da drauf. Also alle Caster, Spieler und so meinen so, nee, was soll der Scheiß? Und dann wurde der Sponsor wieder weggeschickt, ne? Da geht das noch. Ich glaube, in der F1 ist der Punkt zu spät. Wir können froh sein, dass die ganzen Krypto, Sponsoren langsam von den Autos verschwinden. Meanwhile bei Haas.
Ja. Na gut.
Sicherlich keine Rich Energy Situation. Wäre auch nicht, ja, das erste und das letzte Mal. Also es gab auch vor Krypto schon Scam-Sponsoren in der Formel 1.
Ja, also ja, richtig viele. Also da gibt es eine richtig krasse Historie. Auch eine Folge wert eigentlich.
Es ist wirklich eine Folge wert. Und also so gemein und rassistisch das Vorurteil des afrikanischen Prinzen, der dir irgendwie was schenken will, auch ist. Es gab mal einen in der Formel 1, bevor das tatsächlich so abgelaufen ist. Verrückterweise. Ja. Lass uns das mal machen.
Ja, also weil vor allem das Thema Saudi-Arabien ist ja auch gerade ganz aktuell, weil im Sommer findet ja die Frauenfußball-WM in Australien, in Neuseeland statt und ja, einer der Hauptsponsoren soll aus Saudi-Arabien kommen und das finden vor allem die Fußballverbände aus Australien, Neuseeland nicht so richtig witzig, weil das halt keinen Sinn macht, dass die ausgerechnet eine Frauenfußball-WM sponsern sollen.
Das ist auch überhaupt nicht witzig, das ist halt einfach nur diese langweilige Dystopie, wie man so schön sagt.
Ich habe gerade den Sportshow-Beitrag auf und da, ich sag mal, um das Satire-Level wegzumachen, sehen wir natürlich da als Übersicht ein Bild von Gigi Infantino, wie er neben dem Logo des FIFA Women's World Cup steht und einfach nur beide Daumen nach oben macht. Also dementsprechend, das war der Auszug in den Fußball zurück zur Formel 1 und vielleicht die Brücke zur neuen Kategorie.
Also, du hast die Kurve gekriegt.
Ja, ich habe die Kurve gekriegt und schlage gleich die Brücke rüber in die Social-Media-Abteilung. Aber vorher machen wir so einen kleinen Zwischenschritt, denn es gibt ja die F1 Driver Academy und die macht jetzt richtig ernst. So hat Matthias es bei uns in den Chat geschrieben, in Klammern, hat jetzt sogar einen Twitter-Account.
Ja, und da wird alles erklärt. Das finde ich ganz gut in so ein paar kleinen Bildern. Können wir mal gerade ein bisschen durchgehen. F1 Academy, was ist das? Ist eine kleine Liga, die nur für Frauen ist. Löst aber nicht die W-Series ab. Wo die jetzt ist, wissen wir eigentlich immer noch nicht. Also da müssen wir nochmal gucken, ob die überhaupt demnächst starten. Da gab es ja finanzielle Probleme. Vielleicht löst es die dann doch ab. Auf jeden Fall ist es eine Liga nur für Frauen. Die fängt jetzt 2023 an. Es gibt 5 Teams. Die 5 Teams haben jeweils 3 Fahrerinnen. Und man fährt an 7 Events jeweils 3 Rennen. Also haben wir 21 Rennen. Davon soll aber nur ein Event parallel zur Formel 1 sein, auf einer Formel 1 Rennstrecke. Finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Also da müssen wir wenigstens die Hälfte mit dabei sein, finde ich.
Ich habe gerade noch einen Punkt, einen Talking Point rausgeguckt, der nicht so begeistert von der F1 Academy war. Was hast du gerade noch mal gesagt? Sehr gut in dem Podcast, nicht aufzupassen. Aber ich habe wirklich was nachgeguckt. Aber.
Also Matthias merkte gerade einfach nur an, dass insgesamt 21 Rennen stattfinden, aber nur habe ich nur eins parallel zu einem Formel 1 Wochenende.
Also drei Rennen wären dann parallel zu Formel 1.
Ja. Quasi ein Event. Das kann ja positiv und negativ sein. Ich finde, an einem Tag gucke ich mir, ich weiß nicht, macht ihr so Motorsporttage da draußen, wo ihr wirklich alle Events an einem Tag guckt oder an einem Wochenende? Ich finde es gar nicht schlecht, vielleicht, dass es einen dedizierten Tag dafür gibt, weil ich glaube, die W-Series, ist die an denselben Tagen gelaufen?
Ja, also die ist immer dann an denselben Formel 1 Wochenenden gefahren und die habe ich mir immer vor oder nachher dann angeguckt. Also die liefen meist nach dem Qualifying, Fernseher blieb einfach an. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ja, ob die dann übertragen werden, weiß man auch nicht. Wir haben
ja auch schon die ersten Fahrerinnen übrigens. Ne? Die Schweizer Fahrerin Lena Bühler zum Beispiel wird bei ART an den Start gehen. Ja. Da sind auch alles normale, also gute F2-Teams dabei. Das muss man auch mal sagen. Campos, glaube ich, ART. Das sind schon mal zwei große Namen, die mir jetzt gerade, Prima, glaube ich auch, die mir jetzt aus dem Stand einfallen. Genau. Was jetzt die Kritik daran ist, habe ich jetzt mal gerade rausgesucht. Kommt mal wieder von unserem Kumpel Engine Mode 11. Shoutout an der Stelle. Guter Twitter-Account, leider mit kurzem Bart jetzt. Das ist schade. Der meint, oder seine Meinung ist es, oder es wirkt so, dass das wie eine W-Series mit einem anderen Namen einfach ist. Was würdet ihr dazu sagen?
Das ist ja jetzt die Frage, ne? Ob die W-Series dann jetzt nochmal zurückkommt oder ob die ihre finanziellen Probleme in den Griff kriegen oder ob das jetzt parallel dazu noch läuft. Das wird echt komisch. Also ich bin auch gespannt auf die Autos, weil das sollen ja dann auch wieder so Standard-Chassis sein mit einem 165 PS Motor. Es klingt auch nicht sehr viel. Und den alten 13 Zoll Pirelli-Reifen. Also ich bin da echt gespannt, was das dann wird, ne?
Es ist irgendwie komisch, dass man das so nach vorne pusht, aber wir über die Women's Series bisher noch so gar nichts gehört haben. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Also es ist halt irgendwie, ich weiß nicht. Und ich bin auch eher dafür, das irgendwie parallel im Rennwochenende zu halten, weil ich glaube, die Aufmerksamkeit ist einfach höher, wenn man, wie Matthias sagt, der Fernseher bleibt halt noch an. Und dann schaut man vielleicht doch nochmal hin, anstatt zu sagen, wir haben designated starting times an einem Wochenende, wo keine Formel 1 ist. Ich glaube, dann sind die Einschaltquoten deutlich geringer.
Ich glaube, worauf es wieder hinausläuft, egal wie gut das Produkt ist, die Leute müssen wissen, dass es existiert. Die Leute müssen damit auch außerhalb der, sag ich mal, des Fernsehbereiches oder außerhalb des Streams, den sie gucken, davon gecatcht werden. Ne? Ich glaube, wenn du einfach auf YouTube zum Beispiel gehst, ausgehend von dem, was du dir da anguckst, wenn da mal ein Michael Schumacher Best of 1999 Season irgendwie dabei ist, dann guckst du dir das an, dann bist du im Algorithmus und dann wird dir sowas mal vorgeschlagen. Ne? Und dann ist es in deinem Kopf so, ach ja, stimmt. Wann ist denn eigentlich das nächste Rennen? Oder was geht da ab? Ne? Du brauchst die Compilation-Clips. Also ich finde, die F1 muss da richtig Marketing-Budget reinknallen, wenn das nicht wieder umbenannt werden soll im nächsten Jahr.
Ne? Ja, das war ein gutes Stichwort, weil die Formel 1 pumpt da tatsächlich auch Geld rein. Das ist vielleicht der Unterschied zu W-Series. Also jedes Team kriegt 150.000 Euro wohl, oder ja, Euro sind es hier, für jedes Auto sogar. Das heißt, es sind 450.000 Euro für jedes Team. Und das ist ja schon mal schön viel Geld. Das hat die W-Series nicht. Die muss ja wieder nach Sponsoren suchen. Und da wird die F1 da wahrscheinlich auch Interesse dran haben, dass das ganz gut vermarktet wird, weil da sind ja auch Sponsoren nachher wieder auf den Autos und so, ne?
Naja. Nee, man müsste es halt, also die Formel 1-Teams für sich machen ja sehr viel Marketing mit Twitter, auch mittlerweile auch mit TikTok-Accounts, mit YouTube-Accounts und wahrscheinlich müsste man das ein bisschen bei der Driver Academy so ein bisschen über so sagen, wir haben Twitter-Account hinaus machen. Einfach das, wie Lukas hat es ganz gut zusammengefasst, einfach mal den Leuten das Gefühl geben oder die Aufmerksamkeit dafür schüren, dass das Produkt existiert und vor allem, dass das Produkt auch gut ist.
Und zusätzlich, weil wir diese Woche wieder auf Twitter einen unfassbar schlechten Artikel gelesen haben, ich nenne jetzt gar nicht das Magazin, in dem das vorkam, weil ja, ich, nee, war einfach nicht. So, Edge. Und da ging es ja darum, dass der große Fehler sei, jetzt mal frei übersetzt aus dem Inhalt dieses Artikels, dass es ja ein großer Fehler war, dass man die Frauen nicht mit ihrer Weiblichkeit, mit ihrer Sexiness verkauft hat quasi oder versucht hat darzustellen. Das würde ja im Tennis und in anderen Sportarten viel besser laufen. Wir erinnern uns, ich glaube, so ein Ding der kollektiven Erinnerung vor 15 bis 20 Jahren war, dass es immer so Sports Illustrated Cover gab, ne? Mit irgendwelchen nackten Athleten oder Athletinnen drauf, so in die Richtung. Nur halt gesagt, ja, das sind ja Frauen, die müssen ja irgendwie, ne, so verkauft werden oder so. Das wäre der große Fehler. Und da haben sich natürlich zu Recht alle drüber aufgeregt. Auf Twitter, da gab es einige deutliche Meinungsäußerungen. Ich habe natürlich auch mich beteiligt und auch den einen oder anderen Retweet gedroppt. Muss ja sein. Bei so einer Scheiße. Und ja, also ich finde,
das habe ich nicht mitbekommen. Das ist ja echt zurück in den 80ern. Nee, habe ich gar nicht
mitbekommen. Das ist wirklich krass. Der Artikel ist einfach im Jahr 2023 rausgekommen. Wie gesagt, keine Namen. Wenn ihr es finden wollt, werdet ihr es auf jeden Fall finden.
Also wenn, dann müssen die Formel-1-Fahrer auch ran. Also so Christian Horner-Style. Kennst du das Video?
Schön wär's, aber das ist eigentlich meine Meinung, aber gut. Schön wär's, ne? Nee, das wollen wir alle sehen, aber auch unabhängig davon, ne? Das ist, zeigt trotzdem, wir sind immer noch im Motorsport und das zieht auch viele männliche Fans an und einige von den Kollegen haben da lustige Ideen auf jeden Fall, die leider gar nicht so lustig sind. Das macht einen sehr traurig, ne? Weil all die Arbeit, die jetzt hier in die F1 Academy auch gesteckt wird, Da kommt ein Typ, schreibt so einen saudummen Artikel und plötzlich. Twitter. Ja, also das müssen wir so Diskussionen. Das ist so eine Diskussionsschiebung. Es gäbe so viel Wicht, ja, ne? Ja. Deswegen, wie immer, ihr kennt uns ja, wenn sowas passiert, sagen wir sehr gerne, wie unsere Position ist. Und wir stehen da natürlich hinter der F1 Academy und hoffen, dass es eine geile Saison wird. Und wir nehmen uns fest vor, dass ihr hier davon auch hören werdet. Nicht, weil wir irgendwie die Verpflichtung spüren, sondern Formel 1 ist ein cooles Produkt am Ende des Tages.
Ja, manchmal. Ja, also wir wollen ja auch versuchen, so ein bisschen alles abzudecken. Deswegen haben wir guck mal, wir haben heute über Formel 1 geredet, wir haben über die Driver Academy geredet, wir haben über die Formel E geredet. Das heißt, dass wir auch ein bisschen versuchen, auch so ein bisschen links und rechts zu schauen, auch alles abzubilden, ja, was der Formelsport so zu bieten hat.
Und DTM können wir eigentlich nochmal ausführlich machen, da ist ja auch richtig viel passiert, aber habe ich jetzt nicht auf Lager.
Nee, Matthias guckt alles und weiß auch alles, aber ich sag mal, wenn die Zeit reif ist und was passiert, kann man ja mal alles abbilden. Und links und rechts schauen ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil das macht Lukas eigentlich immer am liebsten für uns, links und rechts schauen, in meiner wunderschönen Lieblingskategorie.
Klatsch und Tratsch mit Bartsch.
Ja, und besonders auf Links schaue ich gerne, weil die führen mich immer auf Webseiten, wo interessante Sachen stehen. Und ich begrüße euch ganz herzlich hier bei Klatsch und Tratsch mit Bartsch. Ich bin Lukas Bartsch, wie immer euer Mini-Co-Host. Das ist mein kleiner Teil der Sendung und wir gehen direkt rein. Wir haben ja schon einiges gehört. Wir haben gerade über Sponsoren im F1 geredet. Krypto-Sponsoren. Was gibt es noch Bescheuerteres als Krypto-Sponsoren? Pierre?
Ja? A Child.
Nein, achso. Was? A Child. Ja, Matthias, was denkst du? Was ist noch beschissener als ein Krypto-Sponsor?
Heutzutage? Zigaretten und Alkohol vielleicht?
Ja, das war damals. Online-Casinos. Online-Casinos. Mensch. Und Alfa Romeo. Ne? True Alpha Team, wie es halt ist, hat jetzt Steak als neuen Titelpartner. Nicht das Steak, was ihr Mörder esst auf eurem Teller, sondern das Steak mit AKE. Das ist ein Online-Casino, das habe ich dir gerade schon gesagt. Ja, und die sind jetzt Titelsponsor von Alfa Romeo, heißt jetzt also Alfa Romeo F1 Team Steak. Und die von euch, die im Netz ein bisschen unterwegs sind, haben schon mal von Steak gehört. Es ist ein Online-Casino. Was soll ich da erzählen? Was für ein Scheiß, oder? Hört auf. Gambelt nicht. Keine Sportwetten, lasst den Scheiß. Geht lieber F1 Fantasy spielen mit euren Freunden. Ich habe übrigens dieses Jahr gewonnen. Wollte ich kurz nochmal. Nichts Kontroverses, ist eigentlich nur die Wahrheit. Ausnahmsweise mit dieser Kategorie. Einfach gut den Joker gesetzt. Ja, Steak ist jetzt der neue Partner von F1, Alfa Romeo. Und das hat natürlich der Community überhaupt nicht gefallen. Da gab es natürlich einige fiese Sprüche zu Recht. Und mal sehen, wie lange das gut geht. Online-Casinos sind sehr ertragreich, weil sie mit der Sucht von Leuten ihr Geld verdient und damit lässt sich immer gut Geld verdienen. Aber so ganz ethisch ist es nicht. Jetzt ist wieder die Frage, was ist jetzt schlimmer? Ein riesiger Ölkonzern oder ein Online-Casino? Kann man nicht gegeneinander aufwiegen. Finde ich sehr schade, weil eigentlich Alfa Romeo für mich ein sympathisches Team ist. Was ja immer so ein bisschen traditioneller auch daherkommt. Es ist ja auch vielleicht der älteste Rennstall insgesamt überhaupt, also im Sinn von Marke, Beständigkeit. Aus Alfa kam ja dann Ferrari und so. Ich weiß es gar nicht. Ist auch nicht so richtig.
Ja, also es ist ja immer noch Alfa Romeo Sauber und das Sauber-Team ist ja auch wirklich sehr alt. Ne? Also
das muss man auch mal sagen. Sehr viel Historie. Schade. Kann ich nicht anders sagen. Wir gehen weiter, denn beim Haas-Team, wir sagen es der Vollständigkeit halber, ist MoneyGram jetzt der Sponsor. Und jetzt stellen wir mal alle unsere grauen Zellen an. Was ist MoneyGram wohl für ein Unternehmen?
Ich vermute, es ist irgendwas so Krypto, Online, also Online-Bank.
Ja, es ist Online-Banking. Also es ist ein einfacher Service, um Geld zu überweisen, sagt Moneybank selbst über sich. Ich weiß nicht, alles, wo Money irgendwie drin steht, Vermögen, Geld irgendwie oder Krypto, da bin ich immer sofort raus. Da habe ich irgendwie Angst vor. Ich weiß nicht. Oder da klingeln bei euch da auch immer die Scam-Glocken?
Ja, absolut.
Heißt nicht, dass MoneyGram jetzt aus rechtlichen Gründen, muss ich das sagen, Scam ist. Oder so. Ich habe keine Ahnung, was die machen, aber grundsätzlich finde ich es erstmal schlecht.
Ja, das Problem ist, dass das Problem ist halt, dass je dubioser die Geschäfte und je mehr da Geld bewegt, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch Geld hat, was man übrig hat, um es in F1-Team zu stecken. Das ist ja leider das Problem.
Ja, die Nachhaltigkeit der Kryptosponsoren, darüber haben wir geredet. Das ist jetzt kein Kryptosponsor, aber ich finde, alles, was mit Geldfinanzen zu tun hat, ist irgendwie sehr, ist das Wort, jetzt kommt mal was, liebe Fans, es ist volatil, es ist sehr wechselhaft, es geht schnell, ne, von einem aufs andere und dann ist das Geld auf einmal weg und dann wie bei FTX hat Mercedes auf einmal, weiß ich nicht, ein Loch in der Kasse, was sie nicht dachten, dass sie hätten. Also Finger weg davon, wenn ihr euch nicht mit Finanzen auskennt. Und nein, ein YouTube-Video von Karl S. oder so gucken ist kein Finanzstudium.
Nicht in die Gruppe.
Wir gucken weiter auf Sponsoren. Es ist irgendwie das, was mich immer so interessiert. Ne? Was für ein unnötiger Kram kommt jetzt wieder in meine Lieblingssporte rein? Und die Seite Deakle Spotters, wir sagen hier mal kurz kleines Shoutout, die gucken sich nämlich immer gerne an, was auf so einem Auto draufgeklebt ist. Die machen immer die Hashtag Sponsorwatch. Und das Haas-Team hat natürlich jetzt ein bisschen hin und her schieben müssen. Mick Schumacher ist weg. Der hat ein nettes Sponsorenpaket unter seinem Arm mit sich dabei. Zum Beispiel 1&1, Home Deluxe und auch Under Armour. Die sind jetzt alle bei Haas raus. Wie gesagt, dafür MoneyGram rein. Ist, glaube ich, wenig überraschend. War immer schon so vorausgesagt. Deswegen, die sind raus. Kommen wir zu spannenderen Themen als irgendwelche Geldsachen. Wir wollen ja ein bisschen über die Autos reden. Und wir haben gesagt, bei Red Bull, da ist ja der Car Reveal, also wenn die das Auto zeigen, ist in den letzten Jahren, wir sind ehrlich, ein bisschen langweilig gewesen, weil das Auto sieht immer gleich aus. Ist immer dasselbe. Klar, die Form, aber die sehen wir ja eh am Anfang nicht. Es ist blauer Unterton, es ist ein bisschen rot im Bullen, das ist ja auch der Red Bull. Es ist da ein bisschen gelb und so. Das ist es. Jetzt gehen Gerüchte um. Man hört so einiges. Ne? Der Klatsch und Tratsch in den Online-Foren, der ist im vollen Gange, denn die Red Bull Aero-Engineerin Laura Davies hat einen kleinen Einblick gewährt in einer Story, die sie auf Instagram gemacht hat. Da hat sie nämlich einen Standard-Stock Red Bull quasi gezeigt, also wirklich alle Farben beraubt, nur in weiß und schwarz, sieht ein bisschen aus wie ein Alpha Tauri, man sieht so von vorne, ist ja dieses Standard-Render-Auto jetzt nichts, ne, Besonderes. Und hat sie geschrieben, Red Bull Racing have played it safe with their iconic livery for many years. Punkt, 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 Punkt. Wir lesen zwischen den Zeilen. Wir denken, was alle denken. Wird es neu aussehen? Eine Abstimmung, die sie gemacht hat, sagt 57% exactly the same, 43% sagen New Livery. Was denkt ihr? Jetzt ist die Zeit, sich aus dem Fenster zu lehnen. Sehen wir vielleicht den weißen Red Bull aus der Japan-Sonderedition?
Haben wir ja schon gesehen quasi, ne?
Ja.
Oh. Und der kam sehr gut an, deswegen kann ich mir vorstellen, dass man sich da mal was traut, ne?
Also Red Bull trinke ich nicht,
aber... Also seit die Red Bull in der Formel 1, das ist Delivery eigentlich mal klar, es ist dieses Dunkel, es ist dieses Navy-Blaue mit ein paar Rot- und Gelb-Einflüssen aus dem Red Bull-Logo und da hat man hier noch mal ein bisschen Silber dazu gepackt, ansonsten war es das ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man das macht, weil folgendes, bisher musste man sich aber merchen, das nicht so aus dem Fenster lehnen. Es gab immer dunkelblaues Merchen. Das heißt, wenn man jetzt sagt, wir ändern die Farbe des Liveries vom Auto auf weiß oder irgendeine andere Farbe, dann kann man auch eine Tonne von neuem Merchandise produzieren. Und das ist natürlich Money, Money, Money.
Jetzt kommt Clash und Trash mit Bartsch Sonderprediction. Ich glaube, es wird ein Alpin-Manöver abgezogen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das erste Rennen startet Red Bull mit einem besonderen Livery und dann back to business. Genauso wie Alpine ja in Pink gestartet ist und dann zu Blau-Pink wieder übergegangen ist. Ich glaube, sowas kann ich mir sehr gut vorstellen, tatsächlich.
Vielleicht machen sie das Silber aus von den Dosen.
Oh, oder verkehrt rum. Red Bull in Alpha Tauri-Look angedeutet und andersrum. So ein bisschen Toro Rosso-Rückkehr. Wer weiß. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Für mich ist es immer interessant. Mercedes. Wird es einen schwarzen Mercedes geben? Nein, wird es nicht. Er wird wieder silber sein. Es sind also die silbernen Pfeile nach wie vor. Das wurde bestätigt von Mercedes AMG F1, also dem Original, wie nennt man es, Profil in einer Instagram-Kommentarspalte. Warum auch nicht? Kann man auch machen, wenn einem alles egal ist. Und wir haben ja so einiges gehört über F1-Filme. Über einen Film, den wir, glaube ich, nur mal ganz kurz gesprochen haben, ist Michael Manns oder Michael Manns Ferrari-Film, in dem es um das Leben von Enzo Ferrari geht, wenn ich mich recht entsinne. Und wir sehen das erste Bild von Adam Driver als Enzo Ferrari. Und holy fuck, also ich nicht gedacht, der sieht, den haben sie wirklich gut hingekriegt. Müsst ihr euch mal angucken. Sieht so aus, wie ich mir Enzo Ferrari, ein italienischer Mann, in seinen besten Jahren aussehen würde.
So, hier wird live im Podcast gegoogelt.
Wir googeln wieder live im Podcast. Das ist noch nie schief gegangen.
Ich würde sagen, wer ist?
Ist noch nie schief gegangen. War immer unkontrovers, war immer entspannt. Und unkontrovers
ist. Holy shit!
Ja, ne? Also ihr müsst es wirklich mal googeln. Und dann erinnert euch mal zurück, wie Adam Driver eigentlich aussah. Also Wahnsinns-Ding. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Durch unseren besonderen Team-Podcast, wo wir uns auf Formel-1-Teams spezialisiert haben, habe ich über Ferrari geredet. Da ist mir ein bisschen der Mann auch, ne? Interessiert mich jetzt noch ein bisschen mehr, was der so gemacht hat. Man ist irgendwie näher an das Team Ferrari angekommen.
Man sieht, also wenn man nicht wüsste, dass es Adam Driver ist, würde man ihn nicht erkennen. Die haben es wirklich gut hingekriegt. Und ich sag mal, wenn die Optik schon stimmt, dann wird es schon passen, weil dass Adam Driver alle Skills hat, um das schauspielerisch auch zu nailen, da sind wir uns ja hoffentlich alle einig.
Der Name ist es alles vorbestimmt. Wird ein Banger. Geht alle ins Kino.
Ja, Michael Mann, muss man jetzt sagen, richtig geile Filme gemacht, aber die letzten 2, 3 waren eher so bescheiden. Deswegen, mal gucken.
Ja, ist wie Alonso, ne, irgendwie mal ein bisschen durchhängen und dann holst du dir nochmal den Titel.
Ja.
Ganz einfach. So, Drama um F1-Präsident Bin Sulayem titelt die Formel1.de.
Oh ja.
Finde ich auch geil, dass es einfach eine Website gibt, die Formel1.de heißt. Sieht nicht sehr offiziell aus, aber was weiß ich schon. Trotzdem schöne Grüße. Hier ist ein Motorsport-total.com-Artikel allerdings, der das. Also, das sind diese Repost-Seiten, ist das, glaube ich. Kennt ihr das? Hm. Also, das ist mir öfter schon mal aufgefallen. Es gibt echt so Seiten, die einfach nur Content reposten. Naja.
Ja, die kaufen es ab. Das ist ja wie bei den Lokalzeitungen auch.
Ja, in dem Artikel geht es jetzt hier eigentlich um Vasseur, aber er ordnet auch nochmal ein. Und da wir ja keine Folge hatten, in der wir darüber reden konnten, reden wir nochmal hier drüber. Was ist das Schlechteste, was du machen kannst, wenn du etwas verkaufen willst? Es ist, wenn du laut sagst, dass das deutlich weniger wert ist, als du eigentlich ausgeschrieben hast. Das ist eine ziemlich schlechte Idee, oder?
Ja.
Ich verkaufe dir hier, das Handy ist 10 Euro wert. Ich sage aber laut, aber ernsthaft, eigentlich kostet nur 5. So, und das hat unser guter Bin Sulayem wohl laut ausgesprochen. Er hat gesagt, dass der Preis von 20 Milliarden Dollar für das Formel-1-Geschäft überhöht ist. Ja, es wollte ja saudi-arabische Staatsfonds will irgendwie den Kauf der Rennserie erwägen. Davon redet auch der Artikel. Und ja, er hat das mal so laut gesagt. Und die FIA findet das natürlich nicht so geil. Ne?
Ja.
Also ich rede jetzt hier ein bisschen salopp über einen sehr komplexen Komplex.
Ja,
über ein komplexes Problem. Und aber ja, das war natürlich zutiefst unhöflich und unprofessionell, ne? Wurde ihm vorgeworfen. Und alle sind sehr unglücklich mit ihm. Alle sind sehr, sehr unglücklich mit ihm. Man muss mal gucken, ob der den Start der Saison noch erlebt. Weil eins, was du nicht machen darfst, ist die Stakeholder verärgern.
Nee.
Ihn auch kritisieren wegen dem Menschenrechtsproblem. Also das kommt, das ist, würde ich mal sagen, ja, ein Ding, das geht jetzt die ganze Zeit schon so. Neu ist das mit dem
hey, wir sind gar nicht so wert. Man muss auch dazu sagen, dass der saudi-arabische Staatsfonds im Moment gerüchtehalber ist, eine ganze Menge aufzukaufen soll. Also neben der Formel 1 auch so eine kleine Firma namens World Wrestling Entertainment. Auch das wurde schon gerüchtet, schon als fix vermeldet und ganz schnell wieder in die Gerüchteküche zurückgeschoben. Aber anscheinend
ja.
müssen die irgendwie geldlos werden.
Wo wart ihr als der Undertaker Randy Orton vom Bush Khalif, keine Ahnung. Bis in die, ich weiß nicht mehr, wie die Copypasta geht, keine Ahnung.
Ist ja, und da ist ja dann noch ein anderer Streitfall. Das schaukelt sich jetzt so hoch. Das war ja auch jetzt vor kurzem noch mit dem neuen Teams, die in der Formel 1 zukommen sollen, wo Bin Sulayem natürlich nichts gegen hätte. Der möchte noch mehr Teams haben, aber der Marktinhaber der Formel 1 findet das natürlich nicht so geil und die Teams auch nicht. Und das hat sich auch extrem hochgeschaukelt. Also müssen wir echt doch gespannt bleiben, was da jetzt alles passiert.
Genau, da hat er dann noch gesagt, der Bin Sulayem, warum soll er denn einen Hersteller blockieren? Also es ist ein großes Thema und wir sind hier so ein bisschen schon, gehen auf die Stunde zu, deswegen will ich das nur mal kurz erwähnt haben. Ja, das haben wir mitbekommen. Wir schauen mal, was sich entwickelt. Aber hat Potenzial, noch weiteren Spice zu liefern. Habt ihr euch eigentlich schon mal dabei ertappt, dass ihr etwas sehr lange tut oder mit etwas sehr lange zu tun habt und dadurch eigentlich fragt, Moment mal, warum heißt das eigentlich so? Und das hatte ich heute bei der Formel 1. Ich habe mich gefragt, warum heißt die Formel 1 eigentlich Formel 1?
Oh, sehr warum gute Frage.
Ja. Formula One. Ich will nur mal fragen, habt ihr euch das schon mal gefragt und wisst ihr es auch?
Ich habe es mir noch nie gefragt.
Gott sei Dank, weil ich habe wirklich mir heute gedacht, Moment mal. Also es kam irgendwo auf, dass das so heißt, warum es so heißt, das habe ich gelesen, dachte mir, Moment mal, ich habe mir das noch nie gefragt. Es hat einfach Sinn ergeben irgendwie. Formula One. Warum heißt es denn Formula One? Habt ihr einen Tipp? Ihr da draußen. Und ihr hier mit mir im Call.
Ja, man sagt ja auch Formel-Autos, ne? Damit meint man immer diese Open-Wheeler. Aber ich glaube, das ist auch nicht so ganz korrekt, oder?
Autos, die in der Formel fahren, ne?
Ja, also vielleicht hat es auch, wie es so bei vielen Sachen so lateinischer Ursprung, die erste Formel, ich weiß es nicht. Also es hat, am Ende des Tages hat irgendjemand irgendwo was gesagt und die Leute haben gesagt, das hört sich gut an, das nehmen wir.
Ach, am Ende des Tages fahren wir ja halt im Kreis ein bisschen, was interessiert mich denn da, bekommt jetzt oder so. Das wäre auch eine based Meinung gewesen. Nein, Formel 1, wir gehen natürlich ins Englische, Formula One, was dasselbe wortwörtlich bedeutet. Da haben die deutschen Übersetzer mal alles richtig gemacht und die Übersetzer eben. Das Konzept wurde ja von jemand anders noch entworfen. Es war von der CSI, lustigerweise. Es ist nicht die CSI, aber 1946 hat man sich dann gedacht, der Ausdruck Formula, der fasst irgendwie so eine Racing-Division, also so eine Renndivision gut zusammen. Und dann haben sie das Formula Internationale genannt erstmal, weil es ja auch international, also weltweit ist. Aber nach ein bisschen Überlegung hat man sich für Formula A entschieden. Ne? A, der erste Buchstabenalphabet ist die höchste Klasse. Das wurde dann nochmal geändert zu Formel 1, weil es ja eben dafür erkannt werden soll, was es wirklich ist, nämlich die allererste und die beste Formel von allen Formeln. Die Superformel.
Ja, in dieser Prototypenserie, ne?
Genau. Das ist übrigens die Originaldefinition von der Formel 1 selbst. Also ich habe nicht irgendwo geguckt, sondern direkt an der Quelle. So steht es auf deren Website. Wenn das nicht stimmen sollte, dann sagt es uns doch gerne auf Twitter zum Beispiel. Herzlevel Ludwig 17. Das, was Pierre da als Namen hat.
Pierre Bui wird ansonsten auch @herzrasen. Genau. Nehmen wir alles.
Ihr findet uns da. Es ist wirklich spannend. Also ich habe mich wirklich nie gefragt, was das Formel 1 heißt. Und ich kann mir das nicht erklären. So Fußball, klar. Wir haben Fuß gespielt.
Ja gut.
Legends, ja, wie früher.
American Football. Ja, da wird auch
nur amerikanisch Fußball gespielt.
Ja, da wird selten mit Fuß gespielt. Ne? Also.
Aber der Ball ist doch ein Fuß lang, oder? Heißt er nicht deswegen Footlong? Football? Footlong.
Müsste ich jetzt auch nochmal recherchieren, aber ich glaube,
also das wurde tatsächlich ursprünglich mit dem Fuß gespielt, hat man den immer nach vorne gekickt, bis das irgendwann mal umgemodelt wurde. Auch das mit dem Zeitanhalten und so war in den Ursprungsversionen nicht drin. Also das
sind drei Antwortmöglichkeiten. Votet doch für eure Wahrheit. Ist doch egal, was Matthias sagt. Ja. Wir gehen für das, was sich am besten anhört.
War es das jetzt mit klassischem Trash und Bash, oder?
Ach stimmt, ich muss noch irgendwie was Großartiges zum Abschluss sagen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Hey, kommt auch wieder beim nächsten Mal und ich gebe das Wort wieder zurück an Pierre. Bitteschön.
Ich würde es gerne abschließen mit einer Art und Weise, man muss die Formel 1 ja auch irgendwie verfolgen und es kommt halt dieses Jahr zu einem echten Novum. Es wird das erste Mal seit langer Zeit sein, dass es keine Free-TV-Rennen geben wird. Sky hat es RTL angeboten, hat es auch anderen TV-Diensten angeboten und niemand hat zugegriffen. RTL sagt, sie haben dieses Jahr genug mit Sportberichterstattung zu tun. RTL übernimmt ja unter anderem die Übertragung der DTM-Rennen von der ProSiebenSat.1-Gruppe und hat auch eine Menge damit zu tun, zur neuen Saison die NFL-Übertragung zu machen. Dementsprechend haben die eine Menge Potenzial. Die Formel E läuft, glaube ich, weiterhin bei der ProSieben-Sat.1-Gruppe. Matthias ist bei der Berichterstattung eher so semi-zufrieden.
Und Formel Herz, was läuft auf Twitch, wenn genau das Spiel draußen ist?
Auch das wird irgendwann passieren, entweder wenn nochmal der große Patch kommt oder wir auf Formel 1 F1 23 warten. Also,
24, gebe ich zu.
Also es sorgt vor allem dafür, dass man Kai Ebel in die unfreiwillige Rente schickt, weil er jetzt wirklich keine, weil kein Formel 1 Rennen dazu ist. Und natürlich auch.
Ja, kann ja zu Formel 1 kommen, wenn er will. Also ist es ja,
aber man muss auch bedenken, dass es natürlich auch ganz schlecht. Dass es eine Menge Leute gibt, die halt auch Journalistenmäßig halt für die Formel 1 bei RTL angestellt waren und sie jetzt alle irgendwie eine neue Aufgabe brauchen.
Ja, aber auch hier unsere Freundin des Podcasts, die Lisa, die ist doch jetzt Football-Expertin, oder habe ich das falsch gelesen?
Ne, also sie war von vornherein schon immer Football-Fan, Denver Broncos-Fan, hatte eine harte Zeit diese Saison und ich denke mal, dass sie da irgendwie auch anders unterkommen wird und die war ja auch bei der Nations League-Berichterstattung auch mit am Start. Das heißt, Fußball, Football, Formel 1, die ist, also die kommt auf jeden Fall unter, bei einer anderen muss man mal schauen, aber auf jeden Fall. Wenn man, ist halt klar gesagt, wenn man halt Formel 1 Sport dieses Jahr sehen will, muss man auf jeden Fall dafür bezahlen.
Muss auch Ralf Schumacher zuhören und ja, belieb dich, Ralf. Sag ich, damit du in den Podcast kommst. Komm in den Podcast.
Ja. Ralf. Und du darfst aber nicht vergessen, für wir bekommen dafür auch Leo Lackner. Ne?
Leo also, Lackner, das ist das endgültige Ziel. Wenn wir das schaffen, dann lösen wir den Podcast und auch die Freundschaft zwischen uns auf.
Aber der hat ja nicht mal einen Social Media Kanal, wo man ihn antwittern kann. Ja,
deswegen kriegt er auch nicht so viele Nachrichten. Wir müssen einfach seine Postadresse rausfinden. Hier live im Podcast doxen wir Leo
Lackner. Wir fahren einfach mal nach unten. Wir fahren einfach, machen einfach mal einen Gruppenausflug nach Unterföhring und klopfen mal bei Sky ins Büro an.
Wohnt da in Unterföhring? Wo denkt ihr, wohnt Leo Lackner? Bei drei Adressen. Ja, wir machen Spaß. Leo, keine Sorge.
Du also, wirst es nicht bemerken. Dementsprechend haben wir es so ein bisschen geschafft, jetzt uns auch so, uns und euch so ein bisschen wieder in die Formel 1-Saison reinzureden. Ich denke mal, dass wir schauen, wann die Newslage ist, ob man da in zwei Wochen schon das eine oder andere Auto revealed wird, ob man nochmal mehr sagen kann. Und dementsprechend werdet ihr, folgt uns auf Social Media, dann erfahrt ihr auch immer, wann es hier weitergeht oder ob wir vielleicht irgendwann nochmal ins Auto steigen, ins virtuelle Auto und uns nochmal auf der Formel 1-Strecke versuchen.
Also ich tue mir das ja mit Björn gerade immer an.
Ja, und du schickst uns dann immer 10 Twitch-Clips nach dem Rennen rein. Ich gucke mir 3 an und habe keinen Bock mehr.
Ja, das ist echt ein Problem.
Das bin nicht nur ich.
Ich muss auch die Leute noch steigen, da ist wieder Sachen dabei.
Das sind wirklich sehr frustrierende Clips immer. Das Spiel ist leider immer nur nicht spielbar, wenn man seine Freizeit irgendwie heilig wähnt oder ja, so.
Yeah. Also das Einzige, was funktioniert, ist, glaube ich, E-Sport. Und das funktioniert auch nur, weil da nur menschliche Fahrer mitfahren.
Sobald das funktioniert, da ist ja jetzt der große Cheater-Reveal gewesen.
Ja, das ist auch eine eigene Sache. Also in der allgemeinen Sim-Racing haben wir es gerade durch die Bank weg, dass wir Leute haben, die super Grippe haben, auf einmal, die außerhalb der Racing-Line E-Sport-Zeiten fahren. Dann hast du, glaube ich, in so einem Rundkurs-Ding, so Daytona oder sowas, hattest du einen von Williams, der quasi an der Grasnarbe entlang gefahren ist, um Zeit zu sparen, was ja im echten Leben also niemand machen würde. Ein Cheating-Problem im E-Sport, ganz großes. Und Leute sind sehr frustriert.
Ja, also das machen wir vielleicht beim nächsten Mal auf, würde ich sagen. Ansonsten
die Investigation gegen Pierre Möwe, die laufen immer noch bei Formelherz. Ja, Entschuldigung.
Ja. Mir kann man
das kann nicht sein, das muss Absicht sein.
Das Einzige, was man mir unterstellen kann, ist fehlender Skill. Und dafür brauchen wir, glaube ich, kein Schiedsgericht, um das festzustellen.
Nee, da reicht jemand mit einem Twitter-Account dafür.
An dieser Stelle sage ich danke, Lukas, danke, Matthias. Ich bin mir wohl nicht mehr Host gewesen. Und wir hören uns dann das nächste Mal bei Podcast. Ciao.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Weitere Infos zum Podcast findet ihr auf unserem Twitter-Kanal @herzrasen und auf der Sender-Homepage www.radioherz.de.